Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW12.
Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und wir sind in der KW12 und ja, ich habe definitiv ein paar schöne Themen vorbereitet. Es sind wunderbare Fundstücke dabei und ich muss ja sagen, ich bin insgesamt, glaube ich, ziemlich beseelt, weil es gibt sie noch. Die richtig gute Werbung, das richtig gute Marketing, das strategisch hergeleitet ist, das einfach auf dem Punkt ist, das auch irgendwie dann trotzdem ja so eine strategische Kreativität dabei hat, möchte ich es mal nennen. Das heißt, auf Basis einer Strategie aufbaut, aber dann eine kreative Mechanik findet, die man halt einfach gut herleiten und erklären kann. Und ich würde sagen, es ist genug Vorrede, um da jetzt mal tiefer einzusteigen. Und wir starten diese Woche mit einer kleinen Überraschung.
Die Überraschung der Woche.
Weil es war schon für mich irgendwie so eine Überraschung, weil ich gedacht habe, ja, wie gesagt, es gibt diese richtige schöne Werbung, dieses richtig schöne Marketing, das irgendwie noch überraschend ist, das aber so richtig auf den Punkt ist. Und zwar geht es eigentlich gar nicht unbedingt um eine Werbung, sondern eher um eine Protestaktion. Und bei Protestaktionen kann es eigentlich gerade nicht um so viele Marken wohlgemerkt gehen. Klar gibt es da so ein paar Opfer, aber vielleicht gerade so eins der Lieblingsopfer ist natürlich Tesla und auch Elon Musk. Und dort gibt es jetzt aus UK eine Agentur, nämlich Led by Donkeys, die gemeinsam mit einer Tesla-Käuferin eine Art, ja, ich sag mal schon, Werbung, Kampagne gemacht haben. Und zwar sieht man dort eben diese besagte Tesla-Käuferin, die ja sehr authentisch und ehrlich beschreibt, warum sie vor über 6 Jahren ein Tesla gekauft hat. Man sieht, dass sie damit fährt und hinter sich eine riesengroße Hake am Auto dran hat. Und dann erzählt sie eben so, ja, was sie dazu bewegt hat, den Tesla zu kaufen und dass sie eben für Aufbruch stand und für eine Veränderung und für eine neue Technologie und sie wollte damit auch was bewirken und überhaupt. Also sagt das wirklich sehr, sehr authentisch, sehr tiefgreifend, total ehrlich, wie man den Eindruck hat. Es ist so, als ob sie das einem direkt auch persönlich erzählt. Und dann muss man dazu sagen, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz gut, da drunter ist sondern schon sehr, sehr, ich glaube Zarathustra ist es, der ist so drunter gelegt ist, dass es mir ein bisschen too much hätte gar nicht sein müssen, weil dieser Spot an sich schon allein pur total gut ist. Aber nichtsdestotrotz, wie dort ein gelungener Spot, komme ich ja gleich noch dazu. Aber man sieht dann irgendwann, dass die Kamera so ein bisschen rauszoomt und dann sieht man am Ende einen riesengroßen, ja, einen Schriftzug in den Sand am Strand reingefräst oder reingehakt mit der Hake am Auto, wo dann draufsteht, don't buy Tesla. Und daneben eine Silhouette von Elon Musk, wie er den Nazi- bzw. Hitler-Gruß machte. Wurde ja auch schon viel diskutiert, war es jetzt einer oder wie auch immer, war es keiner, ist jetzt mal gerade überhaupt relativ egal. Und dieses Bild und dieser Schriftzug schließt dann eben diese Werbung ab und zeigt natürlich nochmal ganz eindrücklich, ja, wie sich vielleicht der Wind auch gedreht hat. Und warum finde ich es jetzt eine gelungene Werbung? Jetzt gar nicht unbedingt inhaltlich, dass ich das jetzt schon bewerten will, sondern einfach die Art und Weise ist so schön gemacht. Es ist hochauthentisch, wie diese Kundin das eben beschreibt und auch mal darstellt, ja, warum hat sie jetzt einen Tesla oder warum hat sie früher einen Tesla gekauft und was bewegt sie jetzt dazu, den Tesla zu verkaufen und auch andere davon zu überzeugen, dass das vielleicht nicht mehr geht. Und darauf komme ich jetzt gleich nochmal zurück. Aber es war diese Authentizität, diese Ehrlichkeit, da hat man sich mal richtig was getraut und ich fand es wirklich schade, dass da drunter diese monumentale Musik drunter gelegt wurde, weil es einfach diese Pureness, die hätte eigentlich vielleicht sogar noch besser diesen ganzen Spot getan, weil er ist sehr, sehr pur und diese Musik macht es eigentlich viel zu werberisch in dem Moment wiederum. Das fand ich ein bisschen schade. Aber jetzt kommen wir so grundsätzlich die Einordnung zum Thema Tesla, weil ich alles kombiniert habe, was ich die letzten Wochen und Tage und so weiter gelesen habe und jetzt mal sage, ganz knallhart vorne raus, das, was ihr jetzt gleich hört, ist alles, was ihr zum Case Tesla gerade hören müsst. Das ist jetzt mal, glaube ich, schon ziemlich forsch, würde ich sagen, aber könnt ihr selber bewerten. Der erste Punkt ist, ich glaube schon, dass wir dort einem gewissen Bias unterliegen, weil, das ist ja Klassiker, wir gucken jetzt auf das Gebaren und die Handlung von Elon Musk und gucken dann auf irgendwelche Verkäufe und Zahlen und Aktienkurse und so weiter und dann sagen wir natürlich, es liegt alles nur an Musk, dass das gerade jetzt so diesen Downfall erlebt. Es wird sicherlich ganz klar seinen Einfluss haben, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt alle Zahlen und alle Bewegungen nur auf diese Haltung, auf dieses Gebaren, auf diese Aktivitäten zu übertragen, weil dahinter liegen natürlich noch ein paar andere Themen. Mein Dozentenkollege aus Luzern, Professor Oliver Oliver Erik Jello hat es auch noch schön dargestellt und auch herausgearbeitet. Es gibt auch verzögerte Käufe, weil man bei Tesla gerade auf ein neues Modell wartet, was erst so im Juli richtig Absatz finden wird. Und das ist ein Klassiker im Automobilbereich, dass dann auch Absätze sich einfach verschieben und verzögern, gerade bei einer vergleichsweise kleinen Marke im Vergleich zu den ganz, ganz großen, wie Tesla ja nun auch noch ist, mit der Modellvielfalt, die sich ja da noch einigermaßen in Grenzen hält. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben nicht ja, den Fehler machen, nur aufgrund dessen, was wir gerade sehen und was wir natürlich irgendwie alle wahrscheinlich verabscheuen, dass wir jetzt sagen, ah, das zeigt sich ja sofort in den Zahlen. Das wäre ein typischer Bias-Moment und so eine Falle, in die man natürlich tappen kann. Das muss man langfristig auch betrachten und dann wird man natürlich sehen, okay, wie sehr war dieser Einfluss von Elon Musks Aktivitäten eigentlich wirklich auf die Absätze und Co. Was aber nicht wegzudiskutieren ist, ist, dass Musk natürlich immer einen großen Einfluss hatte auf diese Marke. Das heißt, er hat diese Marke aufgeladen, er hat diese Technologie auch mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit, mit dem, was ihn so an Mythen eigentlich umgibt, hat er die aufgeladen und auch zu etwas Besonderem gemacht. Das heißt, man hat Tesla natürlich wegen der Technologie gekauft. Sie waren ja jahrelang die beste Marke, was die Technologie angeht. Aber Musk und Tesla standen auch immer eben für Aufbruch. Sie waren ein Statement, das du gesagt hast, nachdem ich irgendwie jahrelang einen Prius fahren musste, wenn ich irgendwie was mit Nachhaltigkeit haben wollte, konnte ich jetzt auf Musk setzen und wirklich deutlich machen, ich bin derjenige, der vorne dran ist, nicht nur technologisch, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, was ja die Marke an sich auch umgibt. Zumindest war das in einigen Teilen natürlich der Punkt. Nicht überall, wir kennen die Verkäufe in Norwegen, da wird sicherlich nicht jeder gesagt haben, ah, ich kaufe jetzt einen Tesla, weil Musk und Tesla überhaupt so klasse ist, sondern einfach, weil die Technologie auch immer so vorherrschend war. Trotzdem ist die Marke Musk mit Tesla verbunden. Punkt. Und auf dem Weg zur Kommoditisierung, weil das müssen wir jetzt feststellen, aufgrund dessen, dass die Chinesen so stark gerade sind und in diesen Markt natürlich reinpreschen, auch technologisch enorm gut sind, vielleicht sogar auf dem gleichen Niveau sind, teilweise auch, wenn man zum Beispiel NIO anschaut, auch völlig neue Pionierleistungen entwickeln, muss man sagen, dieser Markt wird natürlich größer, er wird auch technologisch und von der Innovationsgeschwindigkeit etwas dichter. Das heißt, es wird immer schwerer, sich allein technologisch auch zu unterscheiden. Und dann wird man natürlich auch weitere Ansatzpunkte mit in sozusagen die Kaufentscheidung mit reinnehmen. Und dann kann auf einmal das, was Musk früher eben als Vorteil war, natürlich auch ein Hindernisgrund sein. Weil will ich jetzt gerade mit einem Tesla rumfahren, wo ich dann irgendwie vielleicht mich auch verteidigen muss und erklären muss und sagen, ja, stehe ich jetzt dazu oder nicht? Oder sage ich einfach, ich kann ja auch das gleiche Thema haben, vielleicht von einem Chinesen, die jetzt auch natürlich jetzt nicht ganz frei von allen möglichen Themen sind, aber nehme ich mir halt einfach einen anderen technologisch gutes Auto und habe dann gar keine Diskussion in dem Zuge, beziehungsweise kann relativ unvermittelt einfach über die tolle Technologie, die Innovation und so weiter reden. Und da wird der entscheidende Punkt für Tesla sein. Schaffen Sie es technologisch weiterhin auf dem hohen Niveau der letzten Jahre zu bleiben? Das heißt also gerade das neue Modell, was jetzt kommen wird im Sommer, aber auch beim autonomen Fahren, bei der Reichweite, bei der Art und Weise des Aufladens, wo auch immer da noch Möglichkeiten sind, schafft man es dort immer noch weiter, der Konkurrenz voraus zu sein. Gerade beim Thema autonomen Fahren wird sich da sicherlich unterscheiden und entscheiden. Wenn du da einfach einen deutlichen Vorteil hast bei Technologie, werden die Menschen sich immer überlegen, okay, gehe ich jetzt auf die Funktion und ist mir dann das ganze Thema hinten dran völlig egal, wenn ich was sage, diese Innovation ist so zentral und so wichtig für mich, oder wird es da eben auf dem gleichen Niveau mit den Chinesen und den anderen Konkurrenten vielleicht auch aus Deutschland sein, dann wird Musk sicherlich eher ein Ballast, denn ein Vorteil sein. Was man aber auch bei aller Kritik sagen muss und bei allem dessen, was wir wahrscheinlich auch überhaupt nicht schätzen bei ihm und seinem Verhalten jetzt gerade, muss man dazu sagen, diese Zuspitzung, diese Polarisierung wird naturgemäß auch neue Zielgruppen erreichen. Das heißt, das muss man auch so ein bisschen mit dazu nehmen. Die Amerikaner, da gibt es natürlich jetzt ein paar, die sagen, ja, Musk ist genau jetzt mit Tesla genau das richtige Auto für mich, weil ich eben auch ein Statement setzen möchte. Das heißt also bei all dem, wo wir sagen, ja, da werden jetzt einige nicht kaufen, weil er ja eine sehr, sehr schwierige Position eben, wie gesagt, einnimmt. Da wird es auch einige geben, die sagen, genau jetzt kaufe ich ganz bewusst einen Tesla. Das mal so die 4-5 Punkte von meiner Seite und ich bleibe dabei. Vielleicht ist es genau das, was ihr jetzt gerade wissen müsst zu dem Thema. Und jetzt kommen wir zu den Themen der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da weiß ich nicht, ob ich da immer mal eine Kategorie hier reinbringen werde, wo ich sage, ich hab's euch ja gesagt. Ich weiß, das ist so ein ganz, ganz schwieriger Spruch und bin jetzt zum zweiten Mal hintereinander heute so ein bisschen arrogant vielleicht, aber ihr werdet es verschmerzen und mir auch verzeihen. Aber ich habe der Deutschen Bahn letztes Jahr oder so vor eineinhalb Jahren, als sie da ihre neue große Kampagne rausgebracht haben, habe ich gesagt, liebe Deutsche Bahn, werdet noch authentischer, werdet noch echter, traut euch auch, Fehler darzustellen, weil ihr wisst natürlich, was da alles gerade nicht funktioniert und so weiter. Aber ja, mutet euch das einfach zu und setzt da irgendwie auf einen Ansatz, der, wie gesagt, hoch authentisch ist. Und siehe da, man hat mir offensichtlich zugehört, weil die Deutsche Bahn setzt neuerdings in ihrer Kampagne, die jetzt auch im TV laufen wird, ganz, ganz groß auf User-Generated Content. Und nichts ist natürlich authentischer als das, was die Deutsche Bahn Fans und Kunden einsenden. Und da hat die Deutsche Bahn wirklich ein Best-of gemacht, entweder aus User-Generated Content oder aus Content, der von Organisationen, zum Beispiel von der Handball-Nationalmannschaft, die eben auch mit der Deutschen Bahn durch die Gegend gefahren ist, die das auf ihren Plattformen hochgeladen haben, dann hat sich die Deutsche Bahn diesen Content genommen und daraus einen Zusammenschnitt gemacht von den Fans der Deutschen Bahn, die eben gerne Deutsche Bahn fahren, trotz aller Herausforderungen, die natürlich diese Marke auch umranken. Und das wird auch sehr gut dargestellt, warum man das macht, weil es geht eben darum, wirklich zu zeigen, ja, wir haben Fans, wir haben Leute, die trotz aller Herausforderungen, trotzdem die Deutsche Bahn eben schätzen. Und das wird dann auch nochmal dargestellt in der ganzen Kommunikation im Hintergrund sozusagen, dass da eine Vorstände eben auch sagte, die Bahn hat trotz aller betrieblichen Herausforderungen in unserem Land sehr viele überzeugte Fans. Und genau das soll eben sich zeigen hier. Und man möchte jetzt auch mit Hilfe dieses User-Generated Content eben auch zeigen, ja, wir als Deutsche Bahn sind eben attraktiv, auch für junge Reisende. Und enden tut der Spot dann mit der Aussage, wer fährt heute eigentlich noch Deutsche Bahn? Und dann 5,1 Millionen Menschen fahren täglich Bahn. Und das ist natürlich auch eine gute Metrik und eine Möglichkeit zu zeigen, ja, die Bahn ist natürlich nach wie vor ein sehr zentrales Fortbewegungsmittel, was du natürlich auch nutzen kannst. Und wie gesagt, einfach eine super Idee, einfach so über die Fans und die Bahnreisenden zu gehen und dadurch so eine Sympathie aufzubauen und auch vielleicht andere nochmal zu überzeugen, ja, wie gesagt, die Bahn ist eine gute Wahl. Wie ich finde, eine sehr, sehr schlaue Idee, so grundsätzlich. Ich hätte mir am Spot am Ende noch so ein bisschen auch so eine Danksagung gewünscht. Ich glaube, das hätte auch ganz gut gepasst, hätte gerade auch die Fans nochmal so ein bisschen größer werden, machen lassen, aber trotzdem gute Idee und wie gesagt, vielleicht ein bisschen auf mich gehört, die Deutsche Bahn. Ja, ein weiteres Thema, auch das, ja, kann ich auch sagen, habe ich hier schon mal behandelt, aber vielleicht ist es auch mal gut mit Selbstlob und Selbstbehudelei hier. Am Ende ist es so, dass der DFB und die deutsche Nationalmannschaft auch fußballisch natürlich einen guten Job macht. Gestern ja noch ein 0-1 dann aufgeholt und gedreht in ein 2-1 gegen Italien. Und nicht nur auf dem Fußballplatz macht man aktuell eine wirklich gute Figur, sondern ja seit mindestens einem Jahr auch marketingtechnisch und markenführungstechnisch eine super Figur. Und das zählt sowohl für die Nationalmannschaft als auch für den DFB, weil jetzt zwei schöne Kampagnen gestartet sind. Und die erste Kampagne, beziehungsweise den Ausdruck dessen haben wir gestern schon beim Fußballspiel gesehen, nämlich die neuen Legendentrikots, die die deutsche Nationalmannschaft natürlich anlässlich des 125-jährigen Bestehen des DFBs jetzt getragen haben. Und dazu gab es einen schönen Spot, der das ganze Trikot natürlich auch beworben hat. Nebenbei, das Trikot sieht auch echt gut aus und trägt sicherlich so den, ja, so einen Legendenstatus ganz gut in sich. Und zwar gibt es da einen Spot, wo Jule Brandt, also die Fußballnationalspielerin, und Florian Wirtz praktisch in die Trikotproduktion reingehen und dort auf Budi Völler treffen, der dann die Bestellung auch in Auftrag gibt. Und dann sieht man wiederum Thomas Müller, der offensichtlich die Produktion leitet und der dann sagt, okay, jetzt mixen wir in diesem Trikot mal alles aus den letzten Jahrzehnten des Erfolgs bei Nationalmannschaft, beziehungsweise des DFB, das mixen wir jetzt in ein Trikot. Also ein bisschen Europameisterschaft, ein bisschen Weltmeisterschaft, ein bisschen Olympia ist dabei. Natürlich ganz, ganz viele Legendenspieler bis hin zu einer Hommage an Franz Beckenbauer und so weiter. Das heißt also eine wunderbare Idee, wie man das so kombiniert hat und einfach mal die ganzen Erfolge und Spitzenleistungen der letzten Jahre zusammengebracht hat und dann natürlich einen sehr schönen, auch lustigen, humorvollen Spot daraus gemacht hat, der wieder Sympathie aufbaut, der aber auch wunderbar diese Leistungsvermittlung der letzten Jahre auch vermittelt. Von daher definitiv eine sehr schöne Geschichte. Auch gut, muss man aber dazu sagen, habe ich vor zwei Wochen so ein bisschen verpasst, darüber zu berichten, habe ich gar nicht wahrgenommen, leider, war aber auch die Jubiläumskampagne von dem DFB. Und zwar eben, wie gesagt, 125 Jahre jetzt alt geworden. Und der DFB hat dann natürlich auch gesagt, dieses Jahr werden wir das entsprechend feiern. Und dazu gibt es jetzt eine Auftaktkampagne, einen Auftaktspot, der mich wirklich überrascht hat, der aber wirklich hervorragend gemacht ist. Weil man hätte jetzt, wie der DFB auch selber selbstkritisch gesagt hat, man hätte jetzt einfach immer nur die Spitzenleistung und die Erfolge darstellen können, hätte man einen guten Film füllen können. Aber der DFB fängt erstens diesen Film damit an, nochmal zu erzählen, ja, wie war denn der Gründungsmythos? Wann haben sich denn 36, 37 Leute 1900 eben getroffen in Leipzig, glaube ich, um den DFB dort zu gründen? Das war so der Anfang des Spots. Und dann Schnitt. Und es endet, oder es beginnt eigentlich besser gesagt, dieser Spot damit, dass man Sprechhöre und entsprechende Skandierungen hört zum Thema Fußball-Mafia-DFB. Müsst ihr euch jetzt nochmal reinziehen. Also die werden 125 Jahre alt, die wollen sie eigentlich feiern und sie sprechen oder fangen an mit dem wahrscheinlich negativsten Thema so grundsätzlich, nämlich dieser Skandierungen seitens der Fans und der großen Kritik seitens des DFB. Warum machen sie das? Weil sie eben zeigen wollen, ja, der DFB, der Fußball polarisiert, Und es gibt eben nicht nur diese schönen Seiten. Jetzt stellt euch mal vor, man hätte jetzt den Fans wieder so einen super geleckten, tollen Spot hingelegt, wo alle sagen, ja, das ist jetzt wieder aus irgendeiner Marketingagentur oder Kampagne oder Idee entstanden und man feiert sich hier nur selber und sagt nur, was alles schön ist. Nein, man zeigt auch die Schattenseiten, was eben zum Fußball auch dazugehört und ja, verbindet das wunderbar zusammen und zeigt da eigentlich dann die Mission des DFB, nehme ich nochmal auf, und zwar Fußballliebe, 125 Jahre Fußballliebe, das ist so der ein Wort wert, dass sie das eben zusammenbringen. Und das ist eine wunderbare Idee, also diese Kritik und das Positive miteinander zu verbinden, daraus einen ehrlichen, authentischen Spot zu machen, der wirklich den Zahn der Zeit und vor allen Dingen auch den Nerv der Fans dort draußen trifft, weil es ist eben, wie gesagt, keine Schönrednerei, kein Euphemismus, nicht nur die positiven Seiten, weil dann hättet ihr sicher sein können, dass da die Leute natürlich kritisieren und sagen, ja, ist ja wieder klar, dass vom DFB nur sowas kommt. Von daher eine wunderbare Aktion vom DFB, was jetzt wohl die weiteren Monate in diesem Jahr noch weiter ausgeführt wird, und von daher, man kann übrigens auf der Landingpage auch einiges sehen, was dort schön gemacht ist, also einfach gute Kampagne, hat man sich mal wirklich gut Gedanken gemacht und hat einfach genau getroffen, dass man sich auf die Menschen gerade eben einstellen muss und sich genau überlegen muss, welche Rolle, welche Aufgabe kann denn Marketing und Markenführung genau in dieser Zeit und vor dem Hintergrund, mit wem wir denn dort sprechen, eigentlich für eine Aufgabe einnehmen. Von daher super Kampagne, herzlichen Glückwunsch zum 125-jährigen Bestehen, lieber DFB. Und da kommen wir auch schon zu den Fundstücken.
Die Fundstücke der Woche.
Und der Discounter, also dieser Hit auf Amazon, ist natürlich eh schon für sich eine Art, ja, ich sag mal, Erfolgs-TV-Format geworden, weil viele der Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Serie Die Discounter haben es ja jetzt schon in die Werbung geschafft. Man erinnert sich an den Chef von dem fiktiven Discounter-Laden dort, der bei Edeka dann im Weihnachtsspot verewigt wurde, das auch sehr spannend und lustig gemacht wurde. Und jetzt gibt es noch diesen, ja, in Anführungsstrichen eher schwierigen und nicht vielleicht ganz so kompetenten Security-Chef aus dem Discounter-Laden, eben aus der Filmserie, nämlich Merlin Sandmeier, der jetzt auch noch TV-Star wird oder Werbestar wird, indem er jetzt für Lidl auftritt mit einem Song, wo es darum geht, Lidl lohnt sich. Und er so ein bisschen rappt und in dem Rap die Eigenmarken von Lidl vorstellt. Und das Erste, muss man mal feststellen, ist ganz schön, dieser Song bleibt irgendwie im Kopf, Lidl lohnt sich. Es ist irgendwie eine gute Persiflage und durchaus natürlich humorvoll inszeniert, wie Merlin Sandmeier auch selber dort auch auftritt. Das Spannende ist aber auch wieder zum Thema User-Generated Content und ja, wie kann man das auch insgesamt aufbauen und nutzen und vielleicht auch kreieren, ist, dass Lidl in dem Song, in dem Rap-Song nur Sprüche und Aussagen zu den Eigenmarken verarbeitet hat, die von den Usern gekommen sind. Das heißt, wo sie selber zum Beispiel die Saskia Mineralwasser zum Beispiel feiern, dass das dort verarbeitet und verstärkt wurde. Also das heißt auch eine schöne Idee, auf der einen Seite diesen Internet-Hit oder diesen Streaming-Hit, eben die Discounter mit Merlin Sandmeier, der eh schon für sich so eine kleine Legende eben geworden ist, den zu nutzen für einen Rap-Hit, auch wieder ein gewohntes, starkes Mittel zu nutzen, was immer so ein bisschen cringe, aber auf der anderen Seite auch positiv sein kann und dann den User-Generated Content dort zu verarbeiten. Also auch eine super Idee. Und jetzt ist vielleicht die große Frage, ich kritisiere hier auch das ein oder andere Mal die Aktion von irgendwelchen Supermärkten, wenn da mal so ein Rap rauskommt, der da wirklich eher so cringe ist und manchmal feiere ich die und manchmal feiere ich die auch nicht. Warum feiere ich es jetzt bei Lidl? Weil Lidl ganzheitliche Markenführung betreibt. Das heißt, sie machen jetzt nicht einmal so einen Hit und sagen, hey, das trägt uns jetzt für die nächsten 3 Jahre, sondern sie bauen die Marke über den gesamten Funnel entsprechend auch auf und führen die Marke eben auch in diesem ganzen Funnel. Das heißt, sie machen klare Leistungskommunikation, sie positionieren sich ganz, ganz nachhaltig und klar und systematisch und effektiv eben als einer der führenden Discounter und machen aber immer wieder unterschiedliche Aktionen für die Fans, für Social Media, für TV. Und diese ganzheitliche Bespielung ist eben einfach ganzheitliche Markenführung. Deswegen kann man natürlich auch mal so einen Punkt auch allein und isoliert sehr positiv bewerten, weil ich genau weiß, das ist jetzt nicht dieser One-Time-Shot und danach kommt jetzt erstmal nichts mehr und sie lassen sich nur davon tragen, sondern ich weiß, in einem Monat, in 2 Wochen, in 4 Wochen, keine Ahnung, wann auch immer, wird das nächste Thema kommen, was wieder in Richtung dieser ganzheitlichen Markenführung geht. Von daher finde ich das hier sehr, sehr lobenswert von Lidl, dass sie auch da wieder den Zahn der Zeit und einen Hit einfach getroffen haben und geschafft haben. Und dieser Spot hat übrigens in nur 24 Stunden direkt 6 Millionen Views auf YouTube erhalten. Das zeigt natürlich auch, wie gut der einfach gerade zutrifft, dieser Spot. Und auch schön finde ich den Frühjahrsspot von Thom. Ne? Die ganzen Baumärkte kommen jetzt auch gerade so ein bisschen zum Frühlingsanfang immer raus und sagen, jetzt ist genau die Zeit, jetzt wenn so die ersten Sonnenstrahlen kommen, wenn der Garten wieder eingerichtet werden muss und so weiter, dass ihr es natürlich bei uns euch einrichtet und alles holt, was ihr so braucht. Und deswegen haben jetzt die ganzen großen Märkte natürlich ihre Frühjahrsspots gestartet. Und auch Thom, die ja für den Leitspruch stehen, Respekt, wer es selber macht. Und jetzt haben sie eine Influencer-Kampagne gestartet. Und jetzt könnte man denken, ja, Influencer haben sich ganz viele geholt und Bekannte und so weiter, das irgendwie auch mal versucht umzusetzen. Nein, Tom hat natürlich entsprechend seines Claims gesagt, Respekt, wer es selber macht. Sie haben sich ihren eigenen Influencer gebaut, wenn man so will, und zwar einen fiktiven. Das ist so ein Vater, weil man sieht auch seine ältere oder fast schon erwachsene Tochter auch immer wieder in dem Spot. Und dieser Vater spielt sozusagen einen Influencer, beziehungsweise sagt selber so, er wäre jetzt Influencer mit seinen grandiosen 4 Follower und ja, spielt da auch so ein bisschen oder ist auch eine Art Persiflage auf die ganzen Influencer und Influencer dort draußen. Es erinnert so ein bisschen an diese ganzen Dad-Jokes, die man oder diese Dad-Memes und Persiflagen, die man gerade auf Instagram und so weiter auch sieht. Und genau die nimmt er so ein bisschen auf die Schippe. Aber es macht natürlich total viel Sinn, dass er einerseits dieses Thema Respekt, wer selber macht, auch inhaltlich spielt, aber auch, dass Tom auch sagt, wir müssen jetzt nicht auf irgendeinen Influencer setzen, den wir kaufen und mit dem eine Partnerschaft aufbauen, sondern wir bauen uns unseren Influencer selber fiktiv mit einem Augenzwinkern und ja, mit einer riesen Portion Humor, definitiv unterhaltsam. Und ich fand es irgendwie spannend, dass sie sich eben von ihrem Claim haben leiten lassen und dann so die Idee hatten, wie können wir da eine Kampagne draus machen, wie können wir vielleicht auch dieses Thema Influencer-Marketing meinetwegen auch reinbringen und dann natürlich auch bei den jungen Leuten so in gewisser Weise punkten. Und ja, dann machen wir uns sozusagen unseren eigenen Influencer. Was Schönes ist auch auf der anderen Seite, ich glaube, man trifft am Ende mehrere Zielgruppen und mehrere Generationen, weil dieser Influencer an sich ist eben so der Erwachsene, der Dad sozusagen, der dort gespielt wird und der sicherlich dann auch diese Zielgruppe dann auch erreichen wird. Aber man sieht eben auch mal wieder die Tochter, die sich ganz offensichtlich auch über ihren Vater so ein bisschen lustig macht. Und das passt natürlich auch zu einer Person oder zu einer Rolle, die auch gerade jüngere Leute ganz oft einnehmen. Das heißt, ich glaube, dass dieser Spot einen schönen, gesunden Spread hat, auch mehrere Leute, weil am Ende lebt ein Baumarkt natürlich von vielen Generationen, auch mehrere Leute zu erreichen. Von daher auch eine sehr schöne Aktion, wo man sich von seiner Marke hat leiten lassen. Und das letzte Fundstück kommt von Bübchen. Kennt man vielleicht als Eltern mit kleinen Kindern, ja, die stehen so für Hautcreme und Duschgel und Babyöl und so weiter. Also alles, was für kleine Babys oder Kinder eben gerade noch zentral ist. Und da hat jetzt Bübchen auch so ein bisschen so einen cringen Spot rausgemacht, weil sie haben nämlich auch einen Rap-Spot rausgebracht, der so mit super sanft, glaube ich, spielt und wo man die Babys so sieht mit Goldkettchen und Mütze und wie sie eben so ein bisschen coole Rapper darstellen. Der Spot erinnert nicht zuletzt ein bisschen an den Evian-Klassiker, wo man die Babys ja gesehen hat, immer, die eben natürlich ganz besonders jung geblieben sind oder wo die Erwachsenen eben zu Babys wieder wurden. Und so ähnlich ist der Spot auch kreiert. Ich habe im ersten Moment gedacht, boah, also schwierig, irgendwie wirklich eher cringe als cool für mich. Aber so auf den zweiten Blick fand ich es irgendwie ganz spannend, weil man sieht Bübchen, die ja zu Katjes wohlgemerkt gehören und jetzt auch eine Stammagentur mit Anthony Soap haben, wo man wirklich sagt, man möchte Konsistenz in die Markenführung, in die Kommunikation bekommen. Deswegen setzt man immer mal wieder jetzt auf so ein bisschen polarisierende und neuartige Spitzen. Das heißt, man möchte nicht diesen typischen Code spielen, den man eben aus diesem Bereich kennt, wo immer so die Eltern dargestellt werden und so die Realität so extrem dargestellt wird, sondern man möchte mal Werbung wieder dafür nutzen, wo Werbung auch manchmal dafür da ist, nämlich zu polarisieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen und natürlich so auch ins Relevant Set der Leute auch zu kommen. Das kann zumindest eine Strategie sein. Das ist archetypisch eben eine ganz andere Rolle. Ob das am Ende aufgeht oder nicht, hat auch Werbung und Verkaufen ganz gut geschrieben, muss man dann am Ende betrachten. Aber ich finde es strategisch erstmal logisch hergeleitet. Das ist ja so ein bisschen das, was ich auch vor einigen Wochen auch aus Austin mitgebracht hatte, dass man nämlich sagt, ja, du musst natürlich genau betrachten, wie denn deine anderen Wettbewerber auch stehen, wie auch die Tonalität so grundsätzlich im Markt ist. Und dann muss man sich entscheiden, gehe ich in die gleiche Kerbe, blase ich durchs gleiche Horn oder sage ich, ich gebe meiner Marke eben vielleicht auch nachhaltig und auch langfristig eine andere Tonalität, eine andere Positionierung, einen anderen Archetyp. Und Bübchen hat sich jetzt dafür entschieden, das zu machen. Ich finde, wie gesagt, den Spot jetzt nicht mega krass und lustig. Ich finde aber die strategische Herleitung dahinter mal grundsätzlich gut. Und dass man so ein bisschen, das haben sie dann schon auch beschrieben, dass man versucht, die Eltern, die natürlich immer im Stress sind und so weiter, darüber zu erreichen, dass man sagt, so ein bisschen was Humorvolles, Lustiges kann ja auch ganz gut tun und kann ja gerade auch mal helfen, so ein bisschen aus dieser stressigen Welt sozusagen, ja, sich so ein bisschen selber zu befreien. Und von daher definitiv eine nachhaltige oder nachvollziehbare, besser gesagt, Entscheidung. Und in der Tat müssen wir mal schauen, ob sie wirklich dabei bleiben. Weil wenn das auch wieder nur so ein One-Time-Shot wäre, dann fände ich es falsch, weil dann schafft man es eben nicht, so eine konsistente Tonalität und eine Persönlichkeit, eine Markenpersönlichkeit aufzustellen. Werden wir mal weiter beobachten. Aber mit dem Fundstück würde ich sagen, entlasse ich euch dann mal ins Wochenende. In dem Sinne, ja, wünsche ich ein wunderbares erstes Frühlingswochenende. Schaut mal, ob ihr zu Tom oder zu Obi oder zu wem auch immer geht. In dem Sinne, ja, habt eine gute Zeit. Schönen Wochenstart und nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.